Gut, ihr Lieben, wir haben heute Morgen schon eine ganze Menge erlebt und gehört. Könnt ihr noch? Ich möchte mich heute Morgen bewusst, ganz bewusst auf eine Bibelpassage konzentrieren mit euch zusammen. Ich möchte ein bisschen den Faden aufnehmen von den letzten Wochen, von den Predigten von Martina über Gottvertrauen, von Rolf über das größte Wunder im Herzen des Menschen, von Tobi, von den Sorgen, die wir auf Gott werfen sollen. Es geht tatsächlich auch immer noch um Gottvertrauen, auch immer noch um das, was uns oft so schwer fällt und gerade in ganz schweren Situationen so schwer fällt, wo wir Gott einfach nicht verstehen und wo wir es aushalten müssen, dass Dinge sich manchmal jahrelang nicht ändern. Und glaub mir, wenn es dich betrifft, du bist damit nicht allein. Darüber wird nur oft nicht so viel geredet. Weil wir meinen, wir machen Gott damit keine Ehre, aber das stimmt gar nicht. Wir dürfen uns mitteilen, so wie das heute Morgen geschehen ist, und wir müssen uns auch mitteilen, vor allem unserem Herrn gegenüber, denn er sieht das Echte in uns und er will auch nur das Echte von uns. Ich spann mal einen etwas weiteren Bogen. Bist du ein Feinschmecker? Wer von euch ist ein Feinschmecker? Das sieht gut aus. Ein Feinschmecker, ein Verkoster gar, ein Weinverkoster oder Schokoladenverkoster oder Teeverkoster. Wisst ihr übrigens, dass es Leute gibt in der Firma Lind und Sprüngli, die Kakaosorten schmecken können und wissen, aus welchem Land der betreffende Kakao kommt, den sie da vor sich haben. Ist unglaublich, oder? Und das Geniale ist, übrigens wusste ich auch nicht, dass die Kakaosorten so unterschiedlich sind, das Geniale ist, das natürliche Aroma von Kakao kann man nicht künstlich nachmachen. Es ist noch nie gelungen, das Aroma so herzustellen, dass man darauf verzichten könnte, das aus allen Teilen der Welt zu importieren. Okay, ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wir wollen zusammen verkosten. Ja? Verkosten heißt lange im Mund bewegen, lange in den Gedanken bewegen, im Herzen bewegen. Ich möchte Geschmack machen für das Wort Gottes. Wenn du schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs bist, wie wahrscheinlich die meisten hier, dann neigen wir dazu, so die Bibel im Diagonalformat immer durchzugehen. Wir neigen dazu, uns mit bestimmten Themen zu beschäftigen und dann suchen wir Argumente aus der Bibel für dieses Thema, was uns gerade beschäftigt. Das ist eine durchaus absolut legitime Vorgehensweise, kann man absolut machen, gar keine Frage. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich Abschnitt für Abschnitt vornimmt, und mal so richtig kaut, was es uns eigentlich sagt und was es eigentlich bedeutet. So wie die Nahrung für den äußeren Menschen, sagt die Bibel auch, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nach der neuen Genfer Übersetzung Matthäus 4, Vers 4, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, braucht es Nahrung für den inneren Menschen. Es ist, glaube ich, unser aller Anliegen, dass nicht nur am Sonntagmorgen wir alle ganz geistlich daherkommen, sondern dass das, was wir am Sonntagmorgen machen, gemeinsam erleben, uns mitteilen und miteinander auch mit Gott erleben, dass das in den Alltag übergeht. Es wäre doch toll, wenn das eigentlich keinen Unterschied gäbe. Ja, so manchmal denkt man, ja, ich brauche den Sonntag unbedingt, den Gottesdienst, das Miteinander in Gemeinde. Dann durchstehe ich die Woche irgendwie und dann ist ja Gott sei Dank wieder Sonntag, 7 Tage später. Das ist schade. Das ist ganz schade. Und es darf auf keinen Fall so bleiben und so ist es auch nicht gedacht. Wir brauchen alle miteinander immer wieder so eine Prägung des Alltags, eine Substanz unseres Alltags, worin sich der Glaube einfach auswirkt, im besten Fall. So ist es jedenfalls gedacht. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Wir dürfen uns immer wieder der Herrschaft dieses Vaters, den wir heute schon viel besungen haben, anvertrauen, seiner Liebe, seiner Fürsorge, uns mit ihm verbinden immer wieder und dann aber auch praktische Schritte gehen. Gemeinde im Alltag und das, was Gemeinde als Auftrag hat im Alltag, nämlich das Leben zu teilen mit den ganz normalen Menschen um uns herum. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns alle. Wir sind ja alle viel beschäftigt. Denkst du manchmal, wie soll das auch noch gehen? Ich möchte euch heute Morgen zu einem Punkt führen, wo das alles anfängt. Dieses Vertrauen auf Gott werfen, dieses sich so prägen lassen, sich so füllen lassen, dass das Glaubensleben auch alltagswirksam ist. Epheser 3, ab Vers 14. Das habt ihr sicherlich schon vielfach gelesen und doch möchte ich so richtig verkosten heute Morgen mit euch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Epheser 14 bis 17 und dann Vers 19, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Weil es so schön ist, lese ich das nochmal, ja? Wir verkosten ja. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, er gebe es euch, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Wir haben ein kleines Segment immer wieder in uns und wir dürfen uns danach ausstrecken, dass dieses kleine Segment immer mehr wird. Wir haben vorhin gehört, der das Werk angefangen hat in uns, der wird es auch vollenden. Das heißt, es gibt einen Wachstumsprozess. Wir dürfen das erwarten, dass diese Fülle Gottes unser Leben erfüllt und damit überfließt zum Leben anderer Menschen. Ich möchte euch, bevor wir uns mit dem Text ein bisschen näher beschäftigen, ein bisschen mit reinnehmen in das Umfeld des Epheserbriefes. Es ist immer gut, sich Gedanken zu machen bei so einer Bibelstelle. Ein Brief, wie ihr wisst, ist an bestimmte Personen gerichtet und eigentlich ist es überhaupt nicht legitim, dass mal so an die ganze Bevölkerung so ein Brief verteilt wird und alle mal die Nase reinstecken und lesen, was eigentlich bestimmten Leuten zugedacht war. Das ist natürlich Gott sei Dank in der Bibel anders. Im Kanon des Neuen Testaments ist der Epheserbrief als Brief an die Gemeinden aufgenommen worden. Bisschen zum Kontext, Paulus hat den Brief ziemlich zum Ende seiner Dienstzeit geschrieben, unter Arrest in Rom. Er ist durchaus leidgeprüft, also der Apostel Paulus hat wirklich was hinter sich in seinem Leben, wenn man so denkt, ja, der große Paulus und der hat immer ein richtiges Wort auf den Lippen gehabt und der hat immer Kraft gehabt und was der alles so schreibt. Er hat zum Beispiel, nachdem er berufen war zum Apostel für die Heiden, 14 Jahre erstmal irgendwo in einem hinteren Winkel der Welt noch so vor sich hingelebt, sich zurüsten lassen, sein Inneres auf Gott ausgerichtet, 14 Jahre lang, das nehmen wir gar nicht so wahr. Dann spricht er irgendwann von dem Pfahl im Fleisch, der ihn daran gehindert hat, sein Amt auszuüben. Und ihr wisst, dass er ein sehr dynamischer Mensch war. Ich weiß nicht, wer von euch auch dynamisch ist und ist mal eine Weile lahmgelegt. Es ist wie der Tiger im Käfig, ja, der es eigentlich kaum aushält, nichts tun zu können. In einem der Briefe schreibt er, dass er in Ephesus, sogar auch in Ephesus, an die Gemeinde schreibt er diesen Brief jetzt, dass so ein schweres Leben hatte, so angegangen und so angefochten worden ist durch die geistliche Atmosphäre der Stadt, dass er sogar am Leben verzweifelt ist. Paulus, der wahrscheinlich, man kann sogar davon ausgehen, dass dieser Pfahl im Fleisch, von dem man nicht genau weiß, was war es eigentlich, möglicherweise eine schwere Depression war. Sogar am Leben verzweifelt. Und nach all dem, was er so hinter sich hat, schreibt er geistlich, theologisch, erfahren, hat schon fast alles erlebt, hat schon jede Menge Eindrücke von Gott gehabt. Er schreibt einen Rundbrief an die Gemeinde in Ephesus. Das müsst ihr euch so vorstellen, in Kleinasien war eben nicht nur in Ephesus diese Gemeinde, an die ist sie gerichtet, aber es war normal, dass so die kleineren Gemeinden um Ephesus herum davon auch was hatten. Das ist ein Rundbrief an mehrere Gemeinden. Paulus teilt aus seinem Herzen mit. Ja, wenn ihr den Epheserbrief mal lest, dann denkt man mir, ja, ist ja gut, ist ja ganz schön überschwänglich. Meine Güte, ist jetzt mal. Er teilt aus seinem Herzen mit. Er teilt seine Erkenntnis mit, seine Erfahrungen mit einem großen Gott. Er umreißt den ganzen Heilsplan zu Beginn des Briefes. Noch vor Beginn der Schöpfung war dieser Heilsplan erdacht, schreibt er. Noch vor Beginn der Welt, noch vor Erschaffung der Welt hat Gott diesen Plan erdacht. Er musste sich nicht was einfallen lassen nach dem Sündenfall, so nach dem Motto, oh, das ist ja jetzt dumm gelaufen, da muss ich mir doch was anderes einfallen lassen. Nein, vor Erschaffung der Welt hat er diesen Heilsplan erdacht. Christus erlöst von Sünde und Tod zum ewigen Leben, macht Menschen zu Gottes Kindern, schreibt er im ersten Kapitel Epheser 1. In Epheser 2 berichtet er von dem neuen Leben als Geschenk der Gnade. Nicht durch Werke erreichen wir dieses neue Leben, sondern aus Gnade geschenkt. In Epheser 3 beschreibt er, dass aus Christus gläubigen Juden und Heiden ganzheitlich das neue Gottesvolk besteht, was für uns jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig erstaunlich ist, aber für die damalige Welt unglaublich, fast unglaublich, ging einfach gar nicht. Für orthodoxe Juden ging das eigentlich gar nicht, dass auf einmal die Heiden ohne Verdienst und Werke zum Volk Gottes dazugezählt wurden. Das beschreibt er sehr eindrücklich von diesem Bau, der gegründet ist auf den Aposteln und Propheten. Und er beschreibt weiter, dass durch diese Gemeinde, durch diese ganze Gemeinde aus Gläubigen, also Christusgläubigen wohlgemerkt, wichtiger Aspekt, Christusgläubigen Juden und Heidenchristen, durch diese Gemeinde, in der Christus das Zentrum ist und das Haupt, dass nach dem ewigen Ratschluss Gottes durch diese Gemeinde die ganze Weisheit, die ganze mannigfaltige Weisheit, schreibt es Luther, sichtbar wird bis zu den Mächten und Gewalten des Himmels. Durch die Gemeinde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch durch diese Gemeinde als Teil vom weltweiten Leib Jesu, soll die mannigfaltige Weisheit, also das göttliche Wesen unseres Herrn, sichtbar werden bis zu den Mächten und Gewalten des Himmels. Deshalb, schreibt Paulus, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und da wünsche ich uns heute Morgen, dass uns das ganz neu packt, wenn wir uns das klar machen, was dieser Vater, dieser Schöpfer für einen Plan hat, woran er Menschen beteiligt, woran er jeden Einzelnen rausruft, schon vor Anbeginn der Welt dich auch rausgerufen hat, an diesem Plan sich zu beteiligen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Paulus spricht erstmal von sich in diesem Fürbittegebet und öffnet damit einen Kanal für eine gewaltige Fürbitte. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Also in dieser Aussage ursprünglich ist immer wichtig zu gucken, was sagt der Text eigentlich. Paulus beugt die Knie vor Ehrfurcht, weil er so staunen muss über diesen überaus erstaunlichen Gott. Er beugt die Knie und bittet für die Gemeinde. Ich wage heute, das mal ein bisschen umzustricken. Ich wage es mal, dass wir das auf unser Herz nehmen, dass wir die Knie beugen. Mag sein, auch buchstäblich. Nachher vielleicht nehmen wir uns noch eine Zeit, das tatsächlich buchstäblich zu tun. Dass wir die Knie beugen und für diese Gemeinde bitten. Das, was Paulus für die Gemeinden in Ephesus bittet. Voll Ehrfurcht und Staunen vor Gott die Knie zu beugen, das ist ein besonderer Schlüssel. Es geht doch darum, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt zu werden, was Gott für uns hat. Darum geht es uns doch, am äußeren und inneren Menschen. Das wünschen wir uns. Es geht darum, Vertrauen zu lernen, immer wieder Vertrauen zu investieren auch. Und doch dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass immer Gott zuerst am Zug war. Er hat dich schon erwählt, als du noch nichts von ihm wissen wolltest. Er hat dich schon zu sich gezogen, als du noch weit von ihm entfernt warst. Er hat dich zuerst geliebt, bevor du mit deiner Liebe reagieren konntest. Das darfst du dir heute ganz, ganz stark in deinem Herzen erinnern. Ganz stark in dein Herz schreiben lassen. Er ist immer zuerst da gewesen. Du hast reagiert. Deswegen geht es darum, Vertrauen zu lernen, Liebe zu empfangen, damit wir sie weitergeben können. Auch immer wichtig, dieser Aspekt. Es ist keine Sackgasse, so eine Gemeinde. Es ist nicht ein Pool von Menschen, der gefüllt wird und gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und das ist ja alles so schön und wir fühlen uns so wohl und wir sind erbaut miteinander. Und das war's. Nein, nein. Das ist, hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich Mittel zum Zweck. Die Menschen, die ihrerseits erfüllt sind, sollen ausstrahlen, sollen ihrerseits dazu beitragen, dass das Leben anderer Menschen erfüllt wird, nämlich mit der Liebe Gottes und dem, was er für sie hat. Dieses Vertrauen zu lernen zu Gott und seine Liebe zu empfangen, das ist nämlich der Stoff, der uns fähig macht, auch unseren Alltag anders zu leben, als wir das vielleicht sonst tun. Das ist der Stoff, Reich Gottes zu bauen, wie das immer so schön heißt. Reich Gottes bauen heißt nichts anderes, als den Einfluss Gottes zu vergrößern. Reich Gottes ist der Einfluss Gottes, wenn der in deinem Herzen Raum nimmt und zum Überfließen Raum nimmt, dann ist es ganz klar, dass der Einfluss in deinem Umfeld, der Einfluss Gottes, auch greift. Wenn wir das wollen, auch das Vertrauen zu investieren, uns darin trainieren, das Vertrauen zu investieren, das hat übrigens auch mit Dankbarkeit zu tun, wie wir es heute Morgen schon hatten. Wenn ich mich nämlich erinnere, stimmt das und das und das und das, war alles gut, fällt es mir viel leichter zu vertrauen, als wenn ich das alles vergesse und nur die Berge sehe, die vielleicht vor mir stehen. Um Vertrauen zu trainieren, müssen wir kennen, Gott kennen. Wer kann schon von sich behaupten, dass er Gott kennt, mal ehrlich? Wer kann denn das behaupten? Ich würde das gern behaupten, aber ich kenne ihn ganz bestimmt nicht. Noch nicht in allen seinen Facetten und sicherlich in diesem Leben auch nicht. Diesen Zustand kann ich nicht erreichen, dass ich sagen kann, auch am Ende meines Lebens, nicht jetzt kenne ich ihn, aber wirklich, jetzt ist nichts mehr vor mir verborgen. Gottes Wege sind unergründlich, Allah. Ne? Gottes Wege sind unergründlich. Wir dürfen aber uns danach ausstrecken, im Vertrauen auf ihn immer mehr kennenzulernen und zu erkennen. Und das ist genau dieser Schlüssel, der zu dieser Aussage führt, dass Paulus seine Knie beugt, beziehungsweise dass wir das heute Morgen mal für uns nehmen. Wir beugen unsere Knie vor diesem Vater. Denn die Furcht des Herrn, das heißt die Ehrfurcht, also diese demütige Ehrfurcht vor dem Herrn, ist der Ausgangspunkt für alle Erkenntnis. Das ist ein ganz einfacher Schlüssel und er ist wirklich einfach. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Schlüssel, der Ausgangspunkt für das, was ich von ihm erfahre. Und das ist ziemlich egal, ob du jetzt schon lange mit dem Herrn unterwegs bist, auf welcher Strecke im Zeitstrahl sozusagen du bist oder ob du erst kurz mit ihm unterwegs bist. Es gibt immer und immer und immer wieder einen Anfangspunkt, eigentlich jeden Tag. Jeden Tag neu. Jeden Tag gibt es wieder neue Dinge zu erkennen, neue Dinge zu erfassen. Für Gottes Erkenntnis, für mehr vom Vater, für mehr von seiner Vaterschaft, von ihm und seinem Reich. Könnt ihr das bestätigen, ihr alten Hasen, die ihr schon lange unterwegs seid, ist so, dass man immer wieder was Neues erkennt, immer wieder was Neues. Ich habe mal einen interessanten Satz gehört von dem Mike Chance. Kurzer Exkurs. In der Offenbarung gibt es eine Passage, wo beschrieben wird, dass die Engel in Ewigkeit Tag und Nacht rufen heilig, heilig, heilig vor dem Herrn. Und er, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich, oder die meisten von euch kennen ihn ja wahrscheinlich in seiner Art, fand er das dann vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig, diese Vorstellung, wenn man sich vorstellt, in alle Ewigkeit rufen die Engel und singen die Engel heilig, heilig, heilig. Und er hatte diesen Impuls zu sagen, es kann nur so sein, dass es so viele Facetten von der Heiligkeit Gottes gibt, dass man tatsächlich bis in alle Ewigkeit dieses Wort für ihn gebrauchen kann, ohne ihn jemals endgültig beschrieben zu haben. Heilig, heilig, heilig. Ich glaube, genauso kann man sich das vorstellen für seine Vaterschaft. So viele Facetten seiner Vaterschaft, dass man bis in die Ewigkeit ihn als Vater in immer wieder neuen Facetten bestaunen kann. Da bin ich von überzeugt, dass das geht. ohne dass es langweilig wird und ohne dass man nicht denkt, ach so. Wir neigen als Christen, vor allem als Christen mit viel Erfahrung, zu zwei Extremen, würde ich mal, mindestens zwei Extreme, die habe ich jedenfalls kennengelernt aus meinem bisherigen Umfeld. Es gibt einige von denen, die schon lange unterwegs sind, die haben überhaupt kein Problem, sich zu unterwerfen, dem Herrn zu unterwerfen, überhaupt kein Problem. Meistens geschieht das allerdings aus Angst oder eben aus Nichtvertrauen. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte von den Knechten, denen Pfunde, also Gaben anvertraut worden sind, der Letzte, der sein einziges Pfund, was er kriegt, vergräbt, Angst hat, seine Gaben zu gebrauchen, weil er sagt, ich habe gefürchtet, du bist ein böser Herr. Und deswegen habe ich mal lieber nichts damit gemacht, damit ich nicht noch hinterher was aufs Dach kriege. Es gibt einige, die haben überhaupt kein Problem damit, sich zu unterwerfen. Und das andere Extrem, von denen habe ich mehr kennengelernt, auch in meinem bisherigen Umfeld, die überziehen den Status, ich bin doch Kind Gottes, ich bin doch Priester und König, ich bin doch Mitarbeiter Gottes, ich bin doch mit Gott auf Augenhöhe. Ich habe das im Teenager-Glaubensgrundkurs immer wieder mal erlebt, dass so die Teenies, die so sowieso mal immer gerne ihre Grenzen ausprobieren, ja, dass die mir dann sagten, ja, das ist doch gar kein Problem, wenn ich irgendwas verzapfe, dann bringe ich das Jesus, er vergibt mir das doch. Das hat mich unheimlich betroffen gemacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch gedacht, da ist was im Herzen drin. Da haben wir was falsch gemacht als Erwachsene, als diejenigen, die die Teenies prägen. Da haben wir was falsch gemacht. Da haben wir so viel von der Gnade und von der Liebe und von dieser grenzenlosen, überschwänglichen Vergebungsbereitschaft erzählt, dass sie die Mitte nicht mehr gefunden haben. Dass sie gedacht haben, so, das kann ich jetzt mal alles ausreizen, was hier so geht. Es gibt einige tatsächlich auch, gerade im freikirchlichen Kontext, die diesen Bogen auch überziehen. Und das Leben kann sicherlich nicht ganz erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, denn die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang von allem. Der Anfang der Erkenntnis, der Anfang dessen, was meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel eigentlich ausmacht. Wir beugen unsere Knie vor dem Vater. Vor dem Vater. Ich möchte kurz auf dieses Wort Vater eingehen, damit wir uns das auch, denkt an das Verkosten, ja? Kakaosorte, Wein, wie auch immer. Wort Gottes in diesem Fall, der Vater ist der erste Urheber, Schöpfer des Lebens. Er ist verantwortlich für deine natürliche und für deine geistliche Geburt. Er ist der Vater von Jesus und die gesamte Familie Gottes weltweit. Milliarden von Menschen in der ganzen Geschichte der Menschheit, auf die ganze Geschichte bezogen. Er ist der Vater, und jetzt darfst du kurz die Luft anhalten, dem seine Kinder ähnlich sind. Du als Gottes Kind bist ihm ähnlich. Durch den Geist, der dich ergriffen hat und der in dir wohnt, bist du diesem himmlischen Vater ähnlich. Er ist Versorger, Beschützer. Wir beugen unsere Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das kann uns eigentlich sagen, dass niemand anders es eigentlich wagen sollte, sich Vater zu nennen. Irgendwann wird der Teufel in der Bibel mal als Vater der Lüge bezeichnet von Jesus. Aber dieser Vater in dem ursprünglichen Sinne von Vaterschaft ist Gott allein. Die irdischen Väter sind Abbilder davon. Ganz wunderbar. Ganz wunderbare Abbilder. Aber der Inbegriff von Vaterschaft, der steht ihm zu. Nach diesem Ausgangspunkt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, können wir alle zusammen beten. Können wir tatsächlich alle zusammen beten, auch für diese Gemeinde. Er gebe uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, er gebe es uns, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Er gebe es uns, dass der innere Mensch durch seinen Geist mit Kraft gestärkt wird. Damit der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Willst du das ganz neu heute Morgen, dass der Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt und sich wie so eine Kraft-Power-Kapsel da in deinem Herzen daraus das Leben ausbreitet? Wer will das außer mir? Ganz neu heute Morgen und am liebsten jeden Tag in der Woche wieder neu. Der Christus, wir hatten den Vater, den Versorger, den Urheber allen Lebens und jetzt haben wir den Christus, den Gesalbten. Der Christus, der in uns wohnt, ist nicht die Person Jesus von Nazareth, die hier mal auf der Erde einige Zeit gelebt hat. Es ist der Gesalbte, der Überbrücker zwischen den Menschen und Gott. Er ist es, der die Liebe in Person ist, die Vergebung in Person, die Herrlichkeit auch in Person. Ja, es ist ja nicht nur dieses Sanfte, das, was uns und unser Herz so betrifft, sondern es ist auch dieses Unerklärliche, Übermächtige, dieser Christus, der wohnt in dir durch den Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist in dir. Und wir wollen bitten, dass wir in dieser Liebe und in diesem dreieinigen Gott gewurzelt und gegründet sind. In dieser Liebe, die Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander haben, wenn du dieses Dreieck, meistens gibt es als Symbol der Dreieinigkeit dieses Dreieck, stell dir das vor und du bist drin in dem Dreieck und nicht alleine, sondern seine Gemeinde ist drin. Ich finde dieses an diesem Bild so toll, dieses Symbol, das ist hier ein Kreis an dieser Stelle. Aber da drin, ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber es wirkt immer auf mich, als wenn da ein großes Volk drin ist in diesem Kreis. Im Zentrum. Er erlöste sich dieses Volk zum Eigentum. Gewurzelt und gegründet in diesem Christus. Denn wir sollen ja dazu befähigt sein, zusammen mit allen anderen, die weltweit zur Gemeinde Jesu gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Meine Güte, Liebe Christi in allen ihren Dimensionen. Ja, das ist, glaube ich, auch bis ans Ende unseres Lebens nicht wirklich möglich. Aber wir können uns danach ausstrecken, dass wir sie immer mehr erfassen und immer mehr davon haben. Paulus schreibt das ganz überschwänglich in Vers 18 und 19. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. In allen Dimensionen sollen wir die Liebe Christi erfassen. Wir sollen seine Liebe verstehen lernen und da dürfen wir uns auf den Weg machen, das immer wieder neu. Es fängt an, wir beugen unsere Knie vor dem Vater und erkennen. Damit wir mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das wir bei Gott haben, mit Gott haben sollen. Ich glaube, es ist jedenfalls mein Problem, vielleicht auch nur mein Problem, dass manchmal die Kraft nicht reicht, dass man denkt, oder man denkt, es reicht die Kraft nicht, um noch auf andere Menschen abzufärben, weil man so zu tun hat mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Herausforderungen, in Familie, in Beruf, überall da, wo man denkt, ich komme gerade selber über die Runden und dann brauche ich die Gemeinde am Sonntag und die helfen mir dann auch noch tragen und mehr geht einfach nicht. Aus eigener Kraft sicher. Also wenn wir da nicht eine neue Dimension öffnen, uns nach Gott auszustrecken, dann ist das eine Realität. Aber sei ermutigt heute Morgen, oder wir dürfen alle miteinander hier ermutigt sein, dass wir dieses Kraftreservoir neu anzapfen. Und das bedeutet, wir beugen unsere Knie vor dem Vater, wir lassen ihn Gott sein. Auch gerade da, wo es schwerfällt oder wo du ihn nicht verstehst. Waltraud, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben auch als Familie in den letzten 3,5 Jahren eine ganz, ganz schwere Zeit hinter uns, auch in Dimensionen, wo wir Gott nicht verstehen. Warum er nicht reagiert, und zwar nicht nur so, wie wir es uns wünschen, sondern er reagiert tatsächlich eine Weile gar nicht. Ich weiß inzwischen, kommt vor. Auch bei Gottes Kindern. Es kommt vor. Er ist trotzdem Gott. Er ist trotzdem die Liebe in Person. Er ist trotzdem die Gnade und Vergebung und die Barmherzigkeit und die Treue in Person. Und eines Tages werden wir da durch sein. Da ist immer noch dieser Felsen drunter. Aber wir mussten lernen, ihn Gott sein zu lassen. Und die große Herausforderung ist, nicht an ihm zu verzweifeln. Wir beugen unsere Knie vor dem Vater. Wir sind still und erkennen, dass du Gott bist. Ja. Ich möchte keinen von euch an dieser Stelle zu irgendwas nötigen, aber ich möchte gerne jetzt eine Zeit einräumen, in der du die Möglichkeit hast, auszudrücken, dass du dich vor dem Herrn, vor dem Vater, vor diesem Vater, dessen Kinder wir alle sind, dass du dich beugst. Und wenn wir das als Gemeinde tun, und ich würde diesen Text dabei auch nochmal lesen, was es dann bedeutet, was für eine Fülle und Reichtum an Erkenntnis und Berührung durch den Heiligen Geist wir erleben dürfen, auch für uns persönlich, aber auch für diese Gemeinde, dann habt die Freiheit. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und wenn du die Freiheit hast oder auch körperlich dazu in der Lage bist, dich hinzuknien, dann lasst es uns doch einfach tun. Vater im Himmel, wir beugen unsere Knie vor dir, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und wir bitten dich, dass du uns in unserem persönlichen Leben und auch dieser Gemeinde, in ihrem gemeinsamen Leben, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit es gibst, mit Kraft gestärkt zu werden durch deinen Geist am inneren Menschen. Und wir bitten dich, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Jeder einzeln für sich und wir gemeinsam als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Und wir bitten dich, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. In Jesu Namen.